Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer. Auf meinsportpodcast.de.
Es ist Montag und es heißt eine weitere Aufnahme des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Wobei für euch mit Mittwoch sein. Mit dabei ist aber wie immer die liebe Anne.
Schönen guten Tag.
Und Vincent.
Der ist nicht dabei, aber also ich habe vorhin kurz mit ihm telefoniert, der hat nur etwas gefaselt von, dass er Hunger hat und einen Hotdog will und dann hat er aufgelegt, man hat kurz nur noch irgendwelchen Lärm gehört. Keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert, aber offensichtlich geht er Hotdogs essen.
Sei ihm gegönnt. Reden wir aber mal ein bisschen über die MLS 4-2. Gab ja nicht ganz so viele Spiele dieses Wochenende, um genau zu sein, haben lediglich 6 Teams gespielt. Das war Charlotte, Kansas City, Portland, Cincinnati, Real Salt Lake und Orlando. Ja, gab ein paar interessante Spiele. Charlotte gegen Cincinnati ist so ein Spiel, wo zwei Teams aufeinandertreffen, wo man nicht weiß, wie das ausgeht, um es so zu sagen. Weil Charlotte ist gut gestartet, im Sinne von spielerisch, war es nicht ganz so schlecht wie erwartet. Haben vergangene Woche ja gegen die Refs gewonnen und Cincinnati war ja auch 2 Spiele dank der Stärke eines Vasquez ungeschlagen. Anne, wir haben das Spiel ja zusammen im Discord angeschaut. Was ist dir hängen geblieben?
Mir ist hängen geblieben, dass Cincinnati einfach wirklich eine unglaubliche Enttäuschung ist und dass es schon fast gar keinen Spaß macht, deren Spiele zu sehen, weil sie so unglaublich viele Chancen liegen lassen, die so hochkarätig sind, dass ja, selbst Michael Preetz hätte diese Tore gemacht. Und das, also da stimmt so einiges bei Cincinnati nicht. Und sie sind definitiv weiterhin ein guter Kandidat für den Wooden Spoon, wenn sie so weiterspielen. Weil das war wirklich überhaupt nichts. Oder fandst du sie doch irgendwie besser?
Ich habe mich eigentlich gefreut auf die Partie, da das wirklich eine Partie war, wo man viele Tore erwarten könnte. Letzten Endes wurde ich bitterböse enttäuscht, genauso wie mein Fantasy-Team, da zum einen ein Vasquez meinte, er müsste nicht treffen und zum anderen ein Swiderski meinte, er müsste treffen, obwohl ich ihn nicht in meinem Team habe. Fand ich sehr frech.
Ja, aber Fantasy Tore, wie gesagt, war eh Chaos.
Ja, Fantasy war eh Anarchie. Tore, wie gesagt, Doppelpack von Swiderski. Einmal per Freistoß und einmal nach Vorarbeit von Ben Bender, der übrigens mein Captain war. Und so stand es am Ende 2-0. Wie gesagt, sind sie Chancenverwertung, das kennt man eigentlich seit Jahren, ist ein großes Defizit der Jungs. Muss besser werden, wenn sie nicht den guten Spoonerbot wollen.
Ja gut, vielleicht wollen sie ihn ja, das kann natürlich sein. Dann
das weiß man natürlich
sind
nicht.
Sie da auf einem halt sehr guten Weg.
Das ist halt immer ein Titel.
Aber spielerisch ist das wirklich ein Graus, was man da teilweise sieht. Meistens steht die Verteidigung ganz okay, aber dann gibt es zwischenzeitlich doch so ganz komische Ausbrüche, die dann halt dafür sorgen, dass man hinten 2 Tore reinbekommt, was an sich ja kein Problem wäre, dass du mal Gegentore bekommst, das passiert. Aber was halt das Problem ist, sie machen vorne die großartigen Chancen, die sie haben, einfach nicht. Ich glaube, es gab so 1 oder 2 Situationen, da stand Cincinnati quasi vor dem leeren Tor und hat es trotzdem nicht geschafft. Also, da ist es wirklich gar nichts im
Es war schon sehr anstrengend, um es so zu sagen.
Ja. Und ja, wenn du natürlich vorne, wie immer, alte Fußballweisheit, nichts machst, hinten aber die Tore reinbekommst, dann gehst du am Ende mit 0 Punkten nach Hause. Und das hat Cincinnati super verdient. Während Charlotte hat ziemlich in Ordnung gespielt. Also, hinten keine Fehler gemacht. Und vorne die Chancen entsprechend auch genutzt. Also da kann man eigentlich nicht meckern. Dafür, dass es ihre erste Saison ist, sehr solide.
Definitiv. Also wie gesagt, Charlotte verdient gewonnen. Wird sich zeigen, wie es in den kommenden Wochen weitergeht. Muss ich so sagen. Vor allem Ben Bender ab. Ben Bender ist aktuell ziemlich souverän, sage ich einfach mal. Ist meines Erachtens auch aktuell verdient die Nummer 1 des Drafts, beziehungsweise ist verdient, so genannt zu werden, um es besser zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also, er spielt sehr, sehr solide. Dafür, dass es seine erste Saison in der MLS ist, macht er das wirklich sehr gut. Und ja, er hat natürlich auch den Vorteil, dass er in ein Franchise gekommen ist, was erst das erste Mal in die Saison überhaupt spielt. Und dementsprechend hatte er da auch realistische Chancen, sich in den Kader zu arbeiten. Das hat er gut gemacht und er zeigt jetzt auch, warum.
Definitiv. Hast du ansonsten noch was zu dem Spiel?
Nee, meine Tränen über die Unfähigkeit von Cincinnati sind fast getrocknet.
Beim zweiten Spiel lief es nicht gerade besser für mein Fantasy-Team. Ich dachte mir ja, Tate Schmidt, super Spieler, super Kerl, darf in mein Fantasy-Team rein. Wer ebenfalls gespielt hat, tatsächlich, also jetzt nicht mein Fantasy-Team, aber ist erwähnenswert, ist der deutsche Jasper Löffelsend.
Also zum Thema Fantasy muss ich mal sagen, ich bin menschlich einfach enttäuscht von Real Salt Lake. Nee, so schlimm ist nicht, aber ja, ich habe das erste Mal in meiner Fantasy-Karriere Bobby Wood aufgestellt. Der stand nicht mal im Kader. Ich hoffe, er ist fit und alles ist gut. Aber ja, das war schon ein bisschen makaber. Aber ansonsten war es auch eine, fand ich, halbwegs ausgeglichene Partie. Sporting mit, ja, also Chancen hatten beide gleich viele, Torschüsse hatten beide auch gleich viele, aber am Ende gab es einen Spieler, der Entscheidende war, nämlich von Sporting das Horse, also das Arbeitspferd, der sich einfach an dem Tag den Arsch aufgerissen hat, damit da was Ordentliches zustande kommt. Und dann gab es auch am Ende das 1-0 für dieses Workhorse, nämlich Johnny Russell, der die Blue Hell zum Beben brachte.
Ja, leider auch zu Ungunsten meines Kick-Tipp-Standes. Gab wieder 0 Punkte für mich. Ja, was soll ich sagen, aber Dame Greilach ist auch nicht gestartet bei Restore. Like, der kam ja in der 88. Minute rein. Von daher ist es halt, ja. Und mal ganz ehrlich, wer Bobby Wood in seinem Fantasy-Team hat, der kann nur enttäuscht werden. Also Entschuldigung.
Also, dass er nicht mal im Kader ist, war schon ein bisschen makaber.
Ich meine, wenn sie nicht mal gegen die Sounders oder so spielen oder gegen, ich würde schon sagen, gegen Sporting Kansas City, dann wirst du halt nicht zerstört von Bobby Wood, aber ja.
Ja, und genau das war meine Überlegung.
Vincent freut sich.
Ich dachte, alles klar, sie spielen gegen Sporting Kansas City, Bobby Wood wird sie vernichten. Ja, aber er hat offensichtlich keine Lust gehabt an dem Tag und lieber was anderes gemacht. Ich vermute, dass er wahrscheinlich verletzt gewesen sein wird oder nicht fit war und deswegen gar nicht erst im Kader war. Aber gut, gegen so ein C-Team brauchst du jetzt auch nicht deine krassesten Stürmer aufstellen.
Definitiv.
Gut, dass Vincent nicht dabei ist.
Ja. Aber gut. Ist jetzt halt so. Wird wieder besser werden für mein Fantasy-Team. Hoffe ich zumindest. Aktuell bin ich ja, glaube ich, auf Rang 127 der Woche 6, aktuell noch. Von daher wird sich zeigen. Ansonsten die dritte Begegnung, Portland gegen Orlando. War ja Tag später, gestern Abend. Und hast du dir angeschaut, das Spiel?
Ich habe mir die wichtigsten Szenen dann noch angesehen.
Also An- und Abpfiff.
Ja. Dazwischen waren auch kurz noch so ein paar Momente. Also der eine Zuschauer im Orlando-Trikot hat auf jeden Fall die beste Auswahl mit seinem Hamburger getroffen. Der sah sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob die Cola da unbedingt so dazu gepasst hat, aber das ist Geschmackssache.
Ja, definitiv. Also Spiel war an sich, ja, also ein klassischer Sonntagabend-Kick, muss man es einfach mal so sagen. Ich muss zugeben, ich war bei den Trikots von Portland nach wie vor nicht warm, weil ich einfach den Stil einfach nicht mag. Klar, es sind auch unsere Rivalen und so weiter, aber ich habe mich eigentlich schon eher über den Sieg von Portland gefreut, von Orlando gefreut, aber letzten Endes war es eine klassische Punkteteilung, trotz Unterzahl von Portland, wo man sagen muss, dass es eigentlich selten dämlich war. Aber gut. Was? Also ich weiß, hast du die rote Karte gesehen?
Ja. Es war halt schon wieder selten dämlich gewesen.
Es war halt taktisches Foulspiel. Also es ist halt, ja.
Ja, aber es war ein sehr unnötiges taktisches Foulspiel, weil er nicht mal letzter Mann war, sondern da waren noch ausreichend Spieler um ihn herum. Und das Problem an der Geschichte war, dass er vorher schon mal gelb gesehen hatte und dementsprechend eine zweite gelbe Karte dafür sorgte, dass er duschen gehen musste. Und dazu muss man sagen, er hat erst 5 Minuten zuvor die gelbe Karte gesehen. Das heißt also, dass er eigentlich nicht vergessen haben dürfte, dass er schon gelb hat. Und dann so ein Foul an der Stelle, also es war ja, ich glaube, kurz hinter der Mittellinie.
Kurz vor der Mittellinie,
ja. Ja, also da wäre noch genug Zeit gewesen, dass andere einschreiten, anstatt so zu reagieren.
Aber auch nicht schlecht. Der Elfmeter dann für Portland hat ja Pereira verschuldet, der hier kurz zuvor auch eingewechselt wurde. Ist ein bisschen ärgerlich. Da wird sich auch der Trainer die Frage stellen, ob ihn nochmal bringen wird.
Naja, kommt drauf an, gegen wen er spielt, ne? Gegen Cincy zum Beispiel?
Ja, die können auch keine Elfmeter spielen, solange er Costa antritt.
Da geht der Torwart dann in der Zwischenzeit kurz einen Tee trinken oder so. Weil er eh weiß, dass selbst wenn niemand im Tor steht, sie treffen trotzdem nicht.
Ja.
Was mir aber aufgefallen ist, das erste Tor von Orlando, also das einzige Tor von Orlando, das erste Tor des Tages.
Das war schön rausgespielt.
War an sich ein gutes Tor, das muss man ihnen lassen, war auch verdient. Was mir aber jetzt schon mehrfach aufgefallen ist, ist dieser Torjubel. Dieses Hände an die Ohren halten und sozusagen an der Seitenlinie herumlaufen, quasi so in Richtung Zuschauer, ich kann euch nicht hören, wenn man auswärts spielt. Das ist ein Torjubel, der mir so langsam wirklich auf den Geist geht, weil er einfach nur provoziert und mittlerweile so inflationär gebraucht wird, dass es einfach nur noch albern wird. Wenn man das in einem Spiel macht, wo man durchweg die ganze Zeit von den Zuschauern beleidigt wird, dann okay, dann verstehe ich das, ist das eine entsprechende Reaktion. Aber in dem Spiel war das meines Erachtens nach nicht der Fall. Und das ist jetzt jede Woche, dass es so 2, 3 Spieler gibt, die das immer und immer wieder machen. Und dann, ja, ist es halt irgendwann auch wirklich langweilig.
Ja, generell ist das Problem mit Torjubeln ein bisschen, um Per Mertesacker zu zitieren, ist ein kleiner Arroganzanfall, finde ich stellenweise. Du schießt ein Tor, denkst dir, geil, ich bin der King und ihr Fans seid schlecht.
Ja.
Ist nicht die feine englische Art, bin ich absolut kein Fan von, kann ich voll und ganz dir nur zustimmen. Ich meine, Torjubel, da gibt's Kreative, da gibt's Witzige, wo du wirklich schmunzeln musst, aber irgendwie so eine Verpönung des Gegners ist mal okay, zum Beispiel im Derby oder so, kannst du gerne machen, aber in so einem Spiel weiß ich nicht.
Es gibt ja.
Es macht halt die Menge und es ist halt too much.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch Torjubel, wo ich das komplett verstehe, warum man sie macht. Oder anders formuliert, wenn eine Geschichte dahinter steht, dann gehe ich komplett d'accord, dann mach es. Im Spiel der US-Nationalmannschaft, über das wir nachher noch spielen, gab es einen solchen Torjubel. Und da steht eine Geschichte hinter. Und dann ist das völlig in Ordnung. Also da war es nicht die Geste, da war es eine andere Geste. Und an sich spricht niemand dagegen, dass sich jemand darüber freut, dass er ein Tor gemacht hat. Aber ja, so diese verhöhnenden Gesten nehmen wirklich extrem zu. Und das, ja, ist dann irgendwann, es wirkt schon wirklich sehr arrogant von einigen Spielern, die eher selten auffallen. Und wenn sie dann mal auffallen, fallen sie halt auf die Art und Weise auf.
Ja, definitiv. Ich würde vorschlagen, aber du hast ja gerade schon das US-National-Team erwähnt. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, gehen wir in eine kurze Pause. Und sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind wieder zurück hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir haben uns ja eben über die drei Spiele der MLS unterhalten und ich würde vorschlagen, wir reden jetzt über die Spiele des US Men National Teams sowie über die der kanadischen Nationalmannschaft. Da gab es ja ein paar Spiele. Beide Teams hatten jeweils zwei Spiele und ich würde vorschlagen, wir fangen der Reihe nach an. Mexiko gegen die USA. Spiel, ja, welches Feuer versprach. Wirklich. 90 Minuten purer Kampf und ja, ich würde sagen, es war nicht ganz so, wie wir es erwartet haben, oder, Anne?
Tatsächlich nicht. Ich hätte was Schlimmes erwartet, einfach weil ich so gebeutelt bin von der letzten WM-Qualifikation. Aber es gibt positive Sachen auf Bezug zu den USA und es gibt negative Sachen. Positiv ist auf jeden Fall, dass sie soweit ziemlich gut gespielt haben und es ist am Ende ein 0-0 geworden. Was erstmal okay ist, weil beide damit einen Punkt bekommen haben und ihre Lage in der Qualifikation nochmal ein bisschen verbessert haben. Negativ dagegen ist allerdings die Chancenauswertung der USA, weil die USA tatsächlich in diesem Spiel das bessere Team waren. Sie hatten auch sehr hochkarätige Chancen und haben diese nicht genutzt. Und am Ende hätte es unterm Strich eigentlich mindestens ein 1 oder 2-0 für die USA sein sollen. Ist es dann aber leider nicht geworden. Wieso? Ja, ich glaub, die hatten in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Ballbesitz, deswegen hat sich das wahrscheinlich nochmal verschoben.
Alles gut, aber ja, du hast recht. Also die USA hätte daraus mehr machen können. Haben sie nicht. Heißt, man muss mit dem arbeiten, was man hatte. Also mit der Punktausbeute leben, besser gesagt. Dann ein weiteres Spiel war ja das der kanadischen Nationalmannschaft gegen keinen geringeren als Costa Rica. Und das war so eine Begegnung, wo man einem gewissen Team nochmal eine kleine Hoffnung gegeben hat auf die WM-Teilnahme, nämlich Costa Rica.
Partie ja, und vor allem Panama.
Vor allem Panama natürlich auch, ja. Aber was soll ich sagen, du spielst halt 60 Minuten mit 10 Mann, ist halt nicht ganz so gut für Kanada. Muss man einfach mal so sagen. Und so kam es halt, dass kurz vor der Halbzeit die Gastgeber aus Costa Rica in Führung gingen und es auch über die Zeit brachten. Ist dir da was hängen geblieben oder hast du das verfolgt?
Verfolgt nicht. Ich habe mir danach dann, soweit es möglich war, das ist, finde ich, immer sehr schwierig, gerade bei ja, CONCACAF Highlights, mir mal die Highlights anzusehen. Was mir aufgefallen ist, ist diese gelb-rote Karte zu dieser frühen Uhrzeit wahnsinnig ungünstig. War meines Erachtens nach tatsächlich auch spielentscheidend am Ende. Aber Costa Rica hat es sehr, sehr clever gemacht. Haben das Tor, was sie nach der gelb-roten Karte gemacht haben, dann gut über die Zeit gebracht und am Ende dann einfach auch ja verdient gewonnen. Auch wenn, muss man auch sagen, Kanada die ganze Zeit gedrückt hat und natürlich den Ausgleich oder vielleicht sogar den Sieg wollte. Aber es hat so ein bisschen wie bei den USA und Mexiko, es sollte einfach nicht sein.
Ja, definitiv. Und so musste auch tatsächlich Kanada, ich will jetzt nicht sagen hoffen und bangen, da die ja eine bessere Ausgangslage hatten als die zwei anderen Kandidaten. Aber sie mussten halt dennoch ihre Hausaufgaben im nächsten Spiel gegen Jamaika erfüllen.
Was ja, weil auch Kanada hätte sich ja schon in diesem Spiel qualifizieren können.
Eben, genau deswegen. War halt ein Spiel mehr, was man jetzt, das war halt ein Spiel mehr, das hatten die ja sehr sowieso, aber man muss halt, wie gesagt, gegen Jamaika das WM-Ticket letzten Endes lösen. Und was soll ich sagen zu dem Spiel? Es war am Ende relativ eindeutig. Und ja, an der Stelle, im Namen des MLS Supporter Germany Teams, gratulieren wir der kanadischen Mannschaft zur Lösung des WM-Tickets. Glückwunsch!
Das erste Mal seit, ich glaube, 28 Jahren oder 36, so. Irgendwie also seit sehr, sehr langer Zeit.
Als ich, oder seitdem ich hier lebe, auf dieser Welt bin, war Kanada nie bei der WM dabei.
Aber man muss ihnen auch lassen, sie haben das absolut verdient. Sie haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Und sie haben auch diese Qualifikation sehr souverän gespielt. Der eine Patzer da gegen Costa Rica, das passiert. Das ist auch ein verhältnismäßig junges Team. Von daher absolut verdient.
Eben. Am Ende hieß es ja 4-0 gegen Jamaika. Da kann selbst ein starker Andrew Blake nichts machen. Von daher.
Es wird übrigens ihre erste WM-Teilnahme seit 1986 sein.
Ja, sag ich doch, 36 Jahre. Das heißt, Anne, wir beide kennen keine WM, bei der Kanada da dabei war.
Wir kannten bis vor einigen Monaten Kanada gar nicht. Aber, schöne Sache auch nebenbei. Alfonso Davies hat nebenbei noch gestreamt, als sie gespielt haben. Hast du es gesehen?
Leider nein, da ich um die Uhrzeit geschlafen habe, tatsächlich.
Enttäuschend, dass du dir seine Streams nicht ansiehst. Er hat diesen Sieg gefühlt, sagen wir es mal so. Und ich glaube, der hat schon Bock, an der WM teilzunehmen, wenn er bis dahin wieder fit ist. Das wird sich ja noch zeigen. Aber er ist auf jeden Fall stark in Tränen ausgebrochen.
Definitiv, du bist junger Spieler, du bist mehr oder weniger, ich würde sagen, das Aushängeschild, aber einer der Spieler, der das Team tragen kann und auch tragen wird, wenn er fit ist. Von daher freut es mich einfach für ihn, er ist sowieso ein sympathischer Spieler, der in seiner Rolle als Defensivmann beim FC Bayern voll aufgeht und auch bei Kanada. Und da kann man sich einfach nur wünschen, dass er schnellstmöglich wieder auf dem Platz steht, dass wir viel mehr von Davies sehen werden.
Auf jeden Fall. Ja, leidtragender so ein bisschen ist dagegen aber Panama. Die haben jetzt ihr letztes Spiel ausgerechnet auch gegen Kanada zu Hause. Aber Panama musste jetzt gegen einen anderen Gegner ran. Und diesen Gegner kennen sie eigentlich ziemlich gut, weil diesem Gegner haben sie beim letzten Mal die Qualifikation zur WM total vermasselt. Und damals war es das letzte Spiel des gegnerischen Teams, des Gastteams. Und dieses Mal war es umgedreht, dieses Mal waren sie Gast. Und dieses Mal verloren sie, also Panama verlor und spielte gegen die USA. Und was sagst du zu dem Spiel?
Ja, was soll ich dazu sagen? Es war so ein Spiel, wo man einen extremst starken Pulisic gesehen hat und noch eine extremst motivierte Crowd. Also die Zuschauer, die waren sehr dabei, haben das sehr gefühlt, dieses Ereignis. Und auch entsprechend war die Stimmung richtig gut.
Auf jeden Fall. Pulisic mit 2 Elfmetertoren. Und das 5-0 war auch noch von ihm. Und das war ja ein einziges Sahnetor. Ich würde es mal so beschreiben, er tanzt sich wie eine Ballerina durch die Verteidigung, dreht ein paar Pirouetten und dann am Ende verabschiedet er sich von dem Ball und schiebt ihn ins Netz ein.
Definitiv, so kann man es machen.
Vor allem in einer WM-Qualifikation. Das Spiel endete 5-1. Und es sind so ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen, dass die USA durchaus souverän gespielt haben. Sie haben ihre Tore gemacht, die sie machen mussten, mehr sogar, und haben sich dafür eine ziemlich gute Ausgangslage für das letzte Spiel geschaffen. Zum anderen ist mir extrem negativ leider aufgefallen, Zach Steffen, der sehr, sehr unsicher im Tor wirkte und sehr viel Glück hatte, dass da nicht 3 Gegentore reingekommen sind. Weil das, was er da gezeigt hat, war teilweise wirklich katastrophal. Und das kennt man so von ihm eigentlich nicht. Deswegen hoffe ich, wird da schnell Aufbauarbeit bei ihm betrieben oder gegebenenfalls steht jemand anders beim nächsten Mal hoffentlich im Tor.
Die USA hat ja genügend Torhüter, die gut im Tor sind.
Sehr gut, dass die Torhüter gut im Tor sind. Naja, zur Not also stellt sich Pulisic mit ins Tor, der regelt
eben, der kann es doch sicherlich auch. Nee, ansonsten, man hat mehr Turner und wie sie alle heißen, die warten ja nur darauf, dass sie ihre Chance kriegen, sich zu beweisen. Von daher sehe ich da jetzt eigentlich keine Gefahr im Tor der Amerikaner.
Obwohl
ich aber eine Gefahr sehe.
Ja, ganz kurz noch zum Tor. Mich wundert schon, wie schwach Zach Steffen in diesem Spiel war. Das war wirklich, seht euch gerne mal die Highlights an, das war wirklich katastrophal, was er da zeigt.
Ja, wo ich aber die Gefahr sehe, ist tatsächlich für die Mexikaner. Und zwar steht ja noch ein Qualifikationsspiel aus. Kanada ist ja bereits qualifiziert für die WM. Die USA hat 25 Punkte, genauso wie Mexiko, gefolgt von den Costa Ricanern mit 22 Punkten. So, Costa Rica spielt zu Hause gegen die USA und Mexiko spielt gegen El Salvador. Gewinnt jetzt Costa Rica mit, ich sag's mal, 3 Toren Abstand und Mexiko verliert mit 3 Toren Abstand, dann ist Costa Rica in der WM qualifiziert oder für die WM qualifiziert und Mexiko geht in die Playoffs. Gewinnt Costa Rica mit, jetzt wird's witzig, mit 6 Toren Unterschied. Und Mexiko gewinnt oder spielt unentschieden, dann muss die USA in die Playoffs gehen und Mexiko ist auch dabei.
Ja, aber also wenn die USA das jetzt an dieser Stelle noch vermasseln, dann haben sie sowieso ein ganz anderes Problem.
Dann haben sie es verdient.
Nach aktueller Lage, sie wären weiter. Bei einem Sieg logischerweise, bei einem Unentschieden wären sie sofort weiter, egal welches Ergebnis. Es kann auch ein 10-10 sein. Sie wären sogar bei einer Niederlage weiter, bis zu einer Niederlage von 5-0.
Bei 15 also, auch noch.
Sie dürfen 5 Tore sich einschenken lassen und wären trotzdem weiter. Sie dürfen nur nicht 6 Tore bekommen oder müssten halt eventuell das ein oder andere Tor machen, dagegen ist auch noch. Aber also das darf die USA an dieser Stelle jetzt wirklich nicht mehr vergeigen.
Definitiv. Aber sie werden es wohl, denke ich, nicht vergeigen. Mexiko wird interessanter. Vielleicht ist El Salvador bissig, vielleicht ist El Salvador da und es müssen ja nur 2 Tore sein, die man den Mexikanern einschenken muss. Dann kann Costa Rica 3-0 gewinnen. Ist realistisch, von daher wird es ein interessanter letzter Spieltag um die Qualifikation der WM. Von daher sind wir gespannt.
Was mir übrigens bei Panama noch zu dem Spiel aufgefallen ist, sie haben sehr, sehr viele Fouls gemacht, sehr böse Fouls teilweise auch. Also das Spiel war schon sehr, sehr ruppig. Und diese kleine Geschichte, die ich vorhin schon mal angedeutet hatte, der Torjubel von Pulisic, wo er einen Wurm nachgestellt hat, war, weil sie zuvor einen Jungen kennengelernt haben. Er hat es beschrieben als Special Boy. Also ich vermute ehrlich gesagt, das wird ein kranker oder beeinträchtigter Junge sein. Und der hatte sich gewünscht, dass wenn sie ein Tor machen, dass sie dann quasi einen Wurm als Torjubel machen. Und das haben sie getan.
Cool, wusste ich gar nicht tatsächlich. Also ja, ist doch nett.
Und es gibt jetzt übrigens auch einen Fan der US-Nationalmannschaft, der sich jetzt ein Trikot kaufen muss, weil dieser Fan schrieb nach der letzten Partie gegen Mexiko, schrieb er dann vor der Costa Rica-Partie, dass wenn das egal welcher Stürmer der USA trifft, wird er sich von diesem Spieler ein Trikot holen. Er hat Glück gehabt, das war zum Glück nur ein Stürmer tatsächlich. Aber er muss sich jetzt von Jesus Ferreira ein Trikot holen. Und zum Glück für seine Sache hat dieser keinen Hattrick gemacht, weil ich glaube, er hatte geschrieben, wenn ein Hattrick gemacht wird, dann, ich weiß schon gar nicht mehr, wollte er noch was Größeres machen. Ich glaube, irgendwo Mitglied werden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Oh ja, ist doch nett.
Ja. Auf jeden Fall so, die US-Nationalmannschaft verkauft jetzt also mindestens ein Trikot. Endlich mal.
Sehr schön. Hast du sonst noch was?
Ja, die USA müssen es machen, sonst werde ich wirklich... ich bin ja schon schwer gebrandmarkt und dann halte ich das nicht mehr aus. Aber sie sind auf dem guten Wege, hoffentlich. Und ja, sie spielen am Donnerstag, dem 31. März, zur großartigen Uhrzeit 3.05 Uhr. Also schaltet gerne ein, wenn ihr am Frühstückstisch sitzt. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts weiter.
Sehr schön. Ich habe auch nichts weiter, außer natürlich unsere Kanäle zu erwähnen. Auf Discord könnt ihr gerne beitreten, da sind wir eigentlich so gut wie jedes Wochenende dabei. Könnt ihr, wie gesagt, gerne joinen, mit uns reden, die Spiele schauen. Ansonsten auf Twitter, Instagram und Facebook sind wir auch vertreten. Würden uns hier über ein Like oder über ein Follow freuen. Genauso wie über eine Bewertung auf Spotify und auf iTunes. Würden uns alles freuen. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben auf den genannten Kanäle. Hilft uns alles immens weiter, damit weiterhin der Podcast sich qualitativ verbessern kann. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge des MLS-Podcasts. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao und Vincent, guten Appetit.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.